Börse aufs Ohr.
Herzlich willkommen zum neuen, dem 31. GetTex-Podcast Börse aufs Ohr. Heute am 7.5., dem Tag der Vernunft, der in den USA gefeiert wird. Eieiei, da bin ich mal auf die Parade in diesem Jahr ganz gespannt. Einen wunderschönen guten Morgen. Servus, schön, dass ihr wieder dabei seid, um euch einen Überblick über die aktuellen Themen aus der Finanz- und Börsenwelt abzuholen. Und das mache ich heute wie immer nicht alleine, sondern in meinem Expertenteam habe ich den Wirtschaftsjournalisten Nikolaus Saurenz und Chartdoktor Jörg Scherer von HSBC. Und mein Name ist Lars Reichel von GetTex Exchange. Schön, dass ich euch dabei habe, Nikolaus und Jörg.
Hi Lars, ich freue mich.
Danke für die Einladung.
Und ihr bekommt heute nicht nur Börse aufs Ohr, auf eure Kopfhörer, sondern uns gibt es heute zum zweiten Mal in diesem Jahr als Videocast und natürlich im eigenen GetTex YouTube-Kanal. Der heutigen Episode 31 gebe ich den Titel Sell in May, denn den Monatsbeginn Mai, den wir eigentlich noch haben, möchte ich gern zum Anlass nehmen und um diese uralte Börsenregel, Börsenweisheit mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Aber keine Angst, wir werden euch wie immer nicht langweilen. Ihr bekommt ein kurzes Marktupdate, was ich zusammen mit Nikolaus für euch gebe. Die Risikoindikatoren nehme ich unter die Lupe. Mit Jörg schauen wir uns 4 ganz spezielle Charts an, die Jörg aktuell im Auge hat, und unter Inside GetTex verrate ich euch, was sonst noch so alles passiert. Und wie immer zu Beginn auch noch der Hinweis auf das Ende des Podcasts. Hört euch bitte den Disclaimer an, den ich nicht schneller sprechen kann. Also, hört rein, los geht's.
Blitzlicht Börse, ein Marktupdate.
Blitzlicht Börse, was hat sich seit der letzten Episode sonst noch so getan? Lasst uns den Monat April kurz analysieren. Die Aktienumsätze sind im Vergleich zu März etwas rückläufig, -10%, Zertifikate, Umsätze, ETPs auch etwas schwächer als im Vormonat. Discounter wurden dafür auf dem aktuellen Niveau deutlich stärker nachgefragt und ansonsten gab es bei den Tradern in Hebelprodukten eher mehr Zurückhaltung. Die beliebtesten Basiswerte bei euch waren der DAX, Nasdaq, S&P, Gold, Rheinmetall, Nvidia, Siemens Energy, Silber und Brent. Und einiges davon werden wir heute noch für euch analysieren. Schauen wir uns die Indizes an, Nikolas. Der DAX seit dem Monatsanfang April 3% performt, gleichzeitig Volatilität, VDAX von 18 auf knapp 25, mit dem neuen Hoch sogar bei 30, also auch deutlich hochgegangen. Tja, wie schätzt du denn die aktuelle Marktlage ein?
Ja, es ist tatsächlich schwierig, bis undurchsichtig, möchte ich mal sagen. Wenn wir mal ganz aktuell auf die jüngsten Ereignisse schauen, dann muss man ja feststellen, dass der Markt eigentlich jegliche Iran-Eskalation ausblenden möchte, genauso auch wie die US-Administration. Also man hat den Eindruck, und das sagen ja auch politische Beobachter, dass Trump das Thema Iran irgendwie so auslaufen lassen möchte, was vielleicht politisch funktionieren kann, aber wie das dann wirtschaftlich aussehen soll, die Frage ist ja komplett offen, denn die berühmte Straße von Hormuz würde dann ja beschränkt, geschlossen, wie auch immer, you name it, bleiben und die Auswirkungen sind bekannt und es scheint fast so, als würde man dem Rest der Welt dieses Schlamassel vorerst überlassen, wobei, und das ist ja die große Brücke, die man auch für die Amerikaner schlagen muss, auch wenn sie ja energieunabhängig sind, haben sie ja die Auswirkungen auch selbst an der Backe, um das mal so auszudrücken, denn die Energiepreise gelten ja natürlich global. Und wir haben auch in den USA ein riesiges Thema mittlerweile mit den Benzinpreisen. Dort geht jetzt die Reisesaison los. Viele Amerikaner fahren da ja auch mit dem Auto, was sie bislang ja sehr günstig tun konnten. Und das hat sich jetzt natürlich dort auch geändert. Die Renditen sind angezogen. Da hat sich eigentlich nichts geändert am Trend. Wir haben da immer noch mehr Jahreshoch, Jahrzehntehoch teilweise bei den langen Laufzeiten. Und gestern, also zu Wochenbeginn in dieser jüngeren, kleineren Eskalation, Vereinigte Arabische Emirate und Iran, haben wir auch wieder Zinserhöhungen sogar eingepreist. Also das Umfeld ist wirklich knifflig.
Ja, und weil du gerade die Renditen sagst, Deutschland hat mal wieder eine Emission begeben, die teuerste Emission seit 15 Jahren, die 10-jährige 2036-fällige Bundesanleihe aufgestockt, muss eine Rendite von über 3% bezahlen. Also sowas gab es seit 15 Jahren, seit 2011 nicht mehr. Und ein wichtiger Aspekt ist natürlich, dass die Verschuldung, dass die bestehenden oder die Aufstockung quasi eine Prolongation der bestehenden Schulden ist und damit über 2,9% höhere Zinsen zukünftig fällig werden als die letzte Emissionsrendite bei 0,15. Also das ist schon, die Schuldenquote wird sich nicht verniedrigen dadurch. Das fand ich ganz interessant. Ja, in Inflation natürlich, Energiepreise, Nikolas, du hast es angesprochen, nicht nur in Amerika, sondern auch hierzulande. EZB hat die Zinsen erstmal unverändert gelassen, aber es ist auch sicherlich keine einfache Situation im Moment aus Sicht der EZB-Präsidentin.
Absolut nicht. Also hier hat man den Drucker in der vergangenen Woche schon gemerkt und man sieht das auch übrigens sehr stark an der Performance der Indizes. Also zum einen das Thema Zinsen, wo man natürlich in Europa noch ein Ticken sensibler ist, weil man eben kein Wirtschaftswachstum hat und darauf Zinssenkungen zu begeben, wäre natürlich keine schöne Kombination für die Aktienmärkte. Und das sieht man eben auch an der Performance. Wir haben uns ja zuletzt am Freitag der Invest gesprochen und ja. Du hast ja dann den Podcast auch im Nachhinein sozusagen live gestellt und wir haben morgens eben noch vor diesem, ja, was war es eigentlich? Waffenstillstand, Öffnung der Straße von Hormuz. Also da hat er so ein paar Sachen auf den Tisch geknallt und das hat ja dann die Märkte auch richtig angeschoben. Und spannenderweise stand der DAX damals nachmittags höher, als er das jetzt tut. Da waren wir rund 300-400 Punkte höher. Und die Amerikaner haben seitdem 1000 Punkte nochmal draufgelegt. Wenn man sich die Nasdaq 100 ansieht, kann man ja in etwa vergleichen, weil die Indizes eine gleiche Größe haben. Ich weiß, andere Berechnungsmethode, aber um mal so die kurzfristige Performance sich anzusehen, ist das ja durchaus legitim. Und da sieht man einfach, wie Tech sozusagen den Rest der Welt und auch ja diese traditionellen Aktien, die eben im DAX vertreten sind, outperformen momentan.
Also zum einen nochmal zurück, das wollte ich noch sagen, Nikolas, die Inflation zum einen bei 3%, wie sie jetzt für ab März, April erwartet wird, also deutlich nochmal Prozent gestiegen gegenüber den vorherigen Monaten. Da muss die EZB-Präsidentin natürlich alle Optionen offen halten, sowohl was die Tiefe als auch die Höhe der Zinssenkung betrifft. Vermutlich wird jetzt, glaube ich, dadurch jetzt kein neuer Trend eingeführt, als vielmehr auf die aktuelle Begebenheiten reagiert werden. Aber das bleibt auf jeden Fall im Auge zu behalten.
Ja.
Und was du angesprochen hast mit Amerika, lass uns dann gern über den Teich schauen, wie ich immer so schön sage. Nasdaq hat natürlich eine super Rallye im März alleine hingelegt. RSI auch deutlich bei knapp 75, fast schon im überkauften Bereich, Entschuldigung, aber da werde ich mit Jörg nachher nochmal drauf eingehen. Jetzt gibt's wohl eine Gruppe der ersten spekulativen Marktteilnehmer, die den Tech-Werken keine weiteren Kursgewinne mehr zutrauen und hier möglicherweise sich short positionieren. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, meiner Meinung nach. Da ist natürlich auch viel spekulatives Kapital, was sich gegen den Trend stellen kann. Aber auf der anderen Seite, wenn du so eine kurzfristige überkaufte Situation hast, ist immer noch die Frage, wie viel strukturelles Kapital weiterhin gezwungen ist, überhaupt investiert zu bleiben aufgrund von irgendwelchen Indexkomponenten.
Ja, tatsächlich, die Markttechnik, wenn ich da kurz noch dran anschließen darf, ist ja gerade in den USA dieses Jahr extrem spannend, weil wir ja eigentlich seit Ende des vergangenen Jahres diesen Sell America Trend hatten, vor allem Sell Tech, aber auch insgesamt Sell USA und man ist eben in Schwellenländer gegangen, man ist in Europa gegangen und es mündete dann ja eben in wirklich einer sehr starken überverkauften Lage in Tech-Aktien. Also ist ja noch nicht so lange her, da gab es eine Microsoft 30-40% unter ihrem Rekordhoch, was noch gar nicht so lange her ist. Andere Aktien wie eine Amazon, die jetzt auf neue Rekorde gestiegen ist, war auch deutlich im Minus seit Jahresbeginn und das hat sich innerhalb von Wochen komplett gedreht und damit natürlich auch die Positionierung, wie von dir angesprochen.
Ja. Und gerade du hast auch die Straße von Hormuz bzw. die Spannung im Nahen Osten, da muss man einfach wahnsinnig vorsichtig sein mit seinen Trades. Brent wird immer noch über $106 gehandelt. Also die Kursgewinne auf der Aktienseite hin oder her, das sind einfach Fakten. Aber auf der anderen Seite ist die Situation doch immer noch sehr fragil und wenig belastbar. Ja, also da müsst ihr mit den Produkten und euren Depot schon aufpassen. Aber Nicolas, dazu sprechen wir ja nachher nochmal.
Genau.
Ich danke dir an dieser Stelle erst schon mal für deine Einschätzung.
Mal nach Zahlen, das Chart-Update.
In der Rubrik Mal nach Zahlen freue ich mich, Jörg, dass du heute wieder dabei bist im Podcast, im Videocast. Schön und nochmal herzlich willkommen.
Hallo Lars.
Jörg, wir haben ja gesagt, wir sprechen über vier Charts, die für dich interessant sind. Wir haben so ein Silberthema, das lassen wir mal außen vor. Ich würde aber nichtsdestotrotz, ich sagte es in der Einleitung, Gold ist eines der am stärksten gehandelten Basiswerte für Zertifikate, für strukturierte Produkte auf Getex. Ich würde gern damit mal starten, wie es da aussieht. Und ich als Laie habe zumindest festgestellt, dass im letzten Monat Gold ein bisschen verloren hat, 3%. Aber ich glaube, auf längerfristige Sicht schaut es dagegen schon deutlich interessanter aus, oder? Was ist deine Meinung?
Ja, also wir werden das Edelmetall-Thema nicht gänzlich los, Lars. Ja, schauen dann heute auf den großen Bruder, schauen auf den Goldpreis. Ja, wir waren im bisherigen Jahresverlauf 2026 ja schon mal sehr, sehr stark im Plus. Gut 30% im Januar. Von da stammt auch das Allzeithoch beim Gold bei knapp $5,600 pro Unze. Und seither befinden wir uns im Konsolidierungsmodus. Und ich kann nicht so ganz viel Hoffnung machen, dass wir diese korrektive Phase jetzt ganz zeitnah überwinden werden. Im Gegenteil. Ja, wenn man die Zyklik betrachtet, ja, es ist ein US-Zwischenwahljahr, also wir sind beim US-Präsidentschaftszyklus, dann gibt es eigentlich so im Mai, Juni, das ist genau von der Zyklik her der Gegenwind für den Goldpreis. Also ein saisonales, ein zyklisches Argument, das im Moment für die Ausdehnung der Konsolidierung spricht. Und wenn man sich eben im großen Kontext, ist der Aufwärtstrend, du hast es gesagt, vollkommen intakt, aber wir atmen jetzt schon ein bisschen länger durch und trotz dieses Durchatmen seit Ende Januar, wenn man beispielsweise den Monatschart auf sich wirken lässt, du hast eben den RSI angesprochen, oder ich sage immer die deutsche Variante RSI, dann notiert der Monatsbereich beim Goldpreis immer noch im überkauften Bereich. Ja, also wir atmen durch, aber trotzdem zeigt der Oszillator immer noch eine überkaufte Marktverfassung an. Das im Zusammenspiel mit der Zyklik schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Und deswegen, ich kann immer auf zwei Arten und Weisen korrigieren. Das eine ist die harte, scharfe Preiskorrektur und das andere ist eine langgestreckte, ausgedehnte Korrektur, die eher über die Zeitschiene sich vollzieht. Und das ist das, was ich zumindest jetzt für die nächsten 1,5 Monate bis zur Jahresmitte eben beim Goldpreis noch erwarten würde. Und natürlich, die neue Rubrik heißt Malen nach Zahlen, Lars. Ja, also muss ich auch noch ein paar Marken nennen.
Bitte.
$4,400 ist eine ganz wichtige Unterstützung für den Goldpreis, ist das alte Allzeithoch aus dem Herbst vergangenen Jahres, ist ein Fibonacci-Retracement und eine ganz, ganz wichtige Trendlinie, die nämlich zurückgeht bis ins Jahr 1987. Also ganz, ganz langfristiger Trend. Das Hoch von 87 verbunden oder über das Hoch konstruiert aus dem Jahr 2011. Und diese Linie verläuft, ihr ahnt es, eben auch bei gut $4,400. Und von daher ergibt sich hier wirklich eine wichtige Kreuzunterstützung.
Okay, 4.400 müssen wir uns merken.
Absolut.
Lass uns den nächsten Chart Euro-Dollar würde mich mal interessieren. Da bahnt sich auch was an. Vor allen Dingen ist das, glaube ich, auch interessant, volkswirtschaftlich, politisch gesehen, vor dem Hintergrund eines möglichen Wechsels an der Spitze der Fed. Also ob sich, das mag ja auch möglichen Einfluss auf die Stärke des Dollars haben.
Ja, absolut. Der Techniker hat es ja an der Stelle einfach. Ich schaue mir den Chart an und sage, alle fundamentalen Rahmenbedingungen oder Wechsel des FED-Präsidenten, den wir jetzt ja bekommen werden, findet sich im Chart wieder, ist dort eingepreist sozusagen. Ich habe mal den ganz langfristigen Chart im Hinterkopf, über den wir jetzt sprechen.
Mhm.
So getreu dem Motto, die Jahre lehren viel, was die Tage niemals wissen. Also, Jahreschart des Währungspaars. Und dann ist eigentlich 2026 ein absolutes Non-Event. Ja, wir sind auf dem Niveau, wo wir ins Jahr gestartet sind, ungefähr 1,17 in Euro-Dollar. Und damit kommt einmal die aktuelle Suche nach Orientierung in dem Währungspaar zum Ausdruck. Und von der reinen technischen Analyse her oder von der reinen Candlestick-Analyse ist es dann auch noch ein Doji-Muster, also Eröffnungs- und aktueller Kurs liegen relativ dicht beieinander. Und damit mit diesem Muster unterstreichen wir jetzt genau eine Marke, die ich so ein bisschen aufs Podest heben möchte, Jahreshoch im Jahresverlauf 2026, gut 1,20, 1,2078, um genau zu sein.
Mhm.
Und ja, das ist sozusagen keine große Überraschung für den Techniker, dass wir uns da den Kopf gestoßen haben. Diese Schlüsselmarke 1,20 seit Euro-Einführung haben wir da in schöner Regelmäßigkeit immer wieder uns mit auseinandergesetzt, hat gewirkt als Unterstützung, als Widerstand. Und vor dem Hintergrund ist das für mich eine ganz wichtige Signalmarke und auch eine Marke, die in euer Stammbuch gehört, für eine Fortsetzung der Euro-Aufwärtsbewegung aus dem Jahr 2025 müssen wir diesen Deckel lüften. Und dann haben wir durchaus ein bisschen Anschlusspotenzial in Richtung der Hochpunkte 1,23, 1,25,5. Das wären die nächsten Anlaufziele dann in Euro-Dollar.
Nach unten, die 1,14, siehst du allerdings außer Gefahr erstmal.
Ja, also erstmal ist eine sehr gute Rückfrage, Lars, weil man dann kann den Chart nicht nur so interpretieren, um die Ziele nach oben zu definieren. Du hast ja auch eine andere Kategorie Risiko. Ja, also den Chart so lesen, um zu sagen, zu definieren, wo muss ich für mich die Reißleine ziehen? Wo platziere ich den Stop-Loss? Und die 1,14 hast du namentlich ja auch schon genannt. Vom langfristigen Chart her finde ich das Ausbruchslevel bei 1,12 noch ein bisschen prägnanter. Mhm. Sind auch noch zwei Fibonacci-Retracements. Also da kommt auch noch ein bisschen was anderes zustande. Aber das ist, wie gesagt, ein sehr langfristiger Chart und eine sehr hohe Zeitebene. Also sind das schon strategische Marken, die wir hier diskutiert haben.
Okay, also sind wir gespannt. Zumindest danke erstmal für deine charttechnische Einschätzung und an Geräuschen drumherum, wie man so schön sagt. Als Neues müssen wir eben gucken, wie diese Ablösung des FED-Chefposten mehr oder weniger geräuschlos über die Bühne geht, ob er dann gewählt wird, ob Powell sogar noch interimistisch weiter im Amt bleibt. Also all das sind natürlich Faktoren, die dann Einfluss auf den Kurs haben, Jörg, aber die wir jetzt natürlich hier außen vor lassen. Wie sieht's denn überhaupt mit dem amerikanischen Index aus? Jetzt mal charttechnisch, jetzt mal ungeachtet dieser ganzen Nervosität, die wir durch den Nahen Ostkonflikt bekommen. Wenn du den S&P dir unter die Lupe nimmst oder in dein Daily Trading mit aufnimmst, wie muss ich mich da positionieren? Was sind Chartmarken, die dich interessieren?
Ja, Lars, es gibt eine ganz große Herausforderung. Chart sieht viel besser aus als das, was wir an fundamentalen Rahmenbedingungen vorfinden.
Mhm.
Ja, wir haben ein neues Allzeithoch gesehen. Ich glaube, wir stehen mittlerweile bei 14 Allzeithochs in diesem Jahr für den S&P 500. Also weit, weit besser als der DAX unterwegs ist. Haben die große 7000er-Marke überwunden. Und ja, da sind mir dann als technischer Analyst ein Stück weit auf die Hände gebunden, weil neues Rekordlevel, das ist eines der besten Signale der technischen Analyse überhaupt. Punkt oder Ausrufezeichen.
Mhm.
So, und jetzt kommen wir mal konkret zu den Mustern, die wir im Moment ausgeprägt haben. Man hat ja den Eindruck, dass das V mittlerweile zur Regel wird. Also ein schneller Kurseinbruch und eine genauso dynamische, schnelle Erholung. Das haben wir beim S&P gesehen. Performance habt ihr angesprochen. Sehr, sehr stark im April und dann seit den Tiefständen eben. Davor waren wir etwa 10% im Minus und dieser schnelle Einbruch mit anschließender, fast genauso schneller Erholung lässt eben so ein klassisches V-Muster entstehen.
Mhm.
Das ist früher eher selten gewesen, also ein bisschen für eure Lernkurve. Jetzt sind Märkte offensichtlich schneller, reagibler geworden und damit tritt dieses V-Muster auch deutlich häufiger aus. So, und aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einbruchs kann ich ein Kursziel ableiten. Also wir sind bei knapp 7.000 Punkten, haben wir die Korrektur eingeläutet. Bei 6.300 war das Tief, macht also gute 600 Punkte Anschlusspotenzial. Und das ist was, was der S&P ja noch charttechnisch sozusagen an Potenzial hat, trotz allen Rahmenbedingungen, die uns eben auch begleiten.
Mhm.
So, und mit Blick auf den Kalender muss ich natürlich auch noch was zu Celine May sagen. Ja, die älteste und vermutlich auch die bekannteste Börsenweisheit der Welt. Ich breche an der Stelle hier oft meine Lanze für statistische Auswertungen und sage, das ist das Salz in der Suppe, das macht das HSBC Daily Trading aus. Und da versuche ich auch immer solche Auswertungen wie die, die jetzt kommt, mit einfließen zu lassen. Denn ja, Sell in May and Go Away hat jeder schon mal gehört. Ich habe aber sozusagen, gehe einen Schritt weiter und gucke mir an, haben wir denn Kursgewinne ja bisher gesehen per 30. April bis der Mai, der böse Börsenmonat sozusagen, beginnt. Ja, und ihr ahnt es, 2026, trotz der Turbulenzen im ersten Quartal, sind das Kursgewinne, die wir per 30.04. auf der Uhr haben. Und dann, wenn das der Fall ist, wenn wir also einen Aufwärtstrend vorliegen haben, dann verliert Celine May deutlich an Schrecken. Man kann der S&P 500 auf Basis der Daten zurück bis in die 1950er Jahre nämlich weiter zulegen um gut 3%. Wenn wir Kursverluste haben, dann gilt offensichtlich tatsächlich Celine May.
Mhm.
Und dann haben wir tatsächlich von Mai bis Ende September Kursverluste. Also die Trendkomponente hat offensichtlich einen großen Einfluss auf diese Börsenweisheit. Und das geht dem technischen Analysten schon ganz gut runter, um nicht zu sagen runter wie Öl. Wer mehr dazu wissen will, schaut am besten die Tage mal ins Daily. Da gibt es die genaue Auswertung. Aber ich kann zumindest ein bisschen Mut machen, dass Celine May in guten Aktienjahren den Schrecken verloren hat. Das Muster gilt übrigens auch für den DAX mit einer ganz großen Einschränkung und Einschränkungen an der Stelle. Der DAX notiert leider im Minus per 30. April.
Nicht weiterreden, nicht weiter.
Na, Entschuldigung, ja, nein, alles gut. Und von daher haben wir da vermutlich eher die schwächere Seite durch das Muster Sell in May and Go Away. Der DAX ist im Moment ohnehin charttechnisch so ein bisschen in der Orientierungsphase. Wir pendeln jeden Tag um die 200-Tage-Linie, mal drüber, mal drunter. Und das ist die viel größere herausfordernde Phase für den technischen Analysten, als wenn wir da eine klare Bewegung und einen klaren Trend vorfinden würden.
Aber, das kann ich schon mal ein bisschen spoilern, auch wenn dein Part gleich schon zu Ende ist, das Ganze schlägt sich auch in Getex-Trades nieder, beziehungsweise zum Positionsaufbau. Also es kann auch, diese Orientierungslosigkeit kann langfristig auch was Gutes haben. Oder wie der berühmte Philosoph Christian Schlegel sagt, wenn der Index mal eine Pause nimmt, muss es nichts Schlechtes sein.
Absolut.
Jörg, ich danke dir ganz herzlich an dieser Stelle für deine Einschätzung. Vielen Dank, dass du heute dabei warst.
Sehr gerne, Lars. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Risiko.
Danger.
Die Getex Risk Indizes.
In der Rubrik Risiko nehme ich wie immer für euch die GetEx-Risk-Indikatoren unter die Lupe. Vorweg natürlich der Blick zum CNN Fear and Greed Index, der erstaunlicherweise seit der letzten Episode unverändert ist, beziehungsweise nahezu unverändert, von 61 auf 62, also im Greed, im Gear-Modus. Aber schon mal interessant, unverändert habe ich auch noch nicht erlebt, also da scheint es eine gewisse Unsicherheit zu geben, in welche Richtung das Barometer ausschlagen soll. Schauen wir uns die GetEx-Risk-Indikatoren an, den langfristigen Euro-Basiswert-basierten Indikator. Was ich auch noch nie gesehen habe, ist, er ist über einen sehr langen Zeitraum, über 2 Wochen, 3 Wochen innerhalb des letzten Monats wirklich konstant bei plus 0,3 geblieben. Und das ist das, was ich meinte aus der letzten Rubrik, was ich mit Jörg angesprochen habe. Diese Unsicherheit im Underlying-Markt hat offensichtlich zum konstanten Positionsaufbau geführt. Also ein konstanter Index bei 0,3. Ab und zu hat man Verkäufe, Käufe gesehen. Bis hoch auf 0,4 ist der Indikator ausgeschlagen. Es gab natürlich auch mal negative Phasen, aber insgesamt wirklich summa summarum ungeachtet der Basiswertentwicklung, die ja durchaus negativ war, habt ihr den heimischen Markt zum Positionsaufbau genutzt. Für amerikanische Trades auf amerikanische Basiswerte sah der Indikator deutlich fragiler aus, deutlich volatiler aus im letzten Monat. Hier haben wir wirklich Schwankungen von plus 0,25 und minus 0,25 geführt. Und das wiederum ungeachtet dessen, dass der Nasdaq als Basiswert eigentlich eine super Performance, eine super Aufholjagd hingelegt hat im letzten Monat. Aber hier hat man den Frieden nicht getraut, zumindest langfristig konnten die Positionen nicht gehalten werden. Ich würde nicht sagen, oder ich lese jetzt nicht daraus, dass sie auf Tagesbasis geschlossen wurden, aber zumindest auf Wochenbasis war eine gewisse Nervosität da und ihr wolltet offensichtlich keine langfristigen Positionen über die Wochenenden beziehungsweise auch über den Feiertag der letzten Woche, dem 1. Mai, halten. Wir können es ein Stück weit verstehen, wir haben es analysiert, wir müssen einfach vorsichtig sein, wie ihr euch entsprechend positioniert. Also sehr interessant zu sehen. Nochmal zusammenfassend, Euro-Basiswerte genutzt, um langfristig Positionen aufzubauen, ungeachtet des eher verhaltenen Marktes. Umgekehrt der positive Aufwärtstrend im US-Markt, dafür aber wenig Vertrauen, was sich wiederum in sehr kurzfristigen Positionshaltezyklen auf amerikanische Werte bzw. auf Zertifikate auf amerikanische Aktien abgezeichnet hat.
Oh, what a beauty!
Beauty-Tipps. Mehr Glow für euer Depot.
In der Rubrik Beauty-Tipps möchte ich den Nikolas nochmal bitten. Wir hatten uns im Vorfeld ausgetauscht. Auch hier nochmal die Börsenweisheit Sell in May. Und ihr wisst schon, wie es weitergeht zu analysieren. Jörg hat es bereits auf den S&P und auf den DAX prognostiziert, beziehungsweise seine Kommentare über den Einfluss des positiven ersten 4 Monate oder was passiert, wenn es negative 4 Monate gab, mit in den Ring geworfen. Nikolas, deine Einschätzung ist ähnlich?
Ja, tatsächlich, wobei man muss bei solchen Statistiken auch wirklich immer den Kontext sehen und Jörg hat ja schon beispielsweise jetzt den Kontext der Performance genommen, man könnte dann noch auf sowas wie Wahlzyklus in den USA abzielen. Wir haben das Ganze mal versucht sehr einfach zu zerlegen und wirklich uns die reine Performance angesehen und da muss man sagen, ist schon etwas dran an der Weisheit, aber ich werde auch gleich nochmal im zweiten Teil auf die Monatsdetails schauen. Aber schauen wir erst wirklich mal nur auf das Sprichwort in Gänze, was ja dann Mai bis Oktober wäre. Und da haben wir im DAX, und wir haben die Daten seit dem Jahr 2000 ausgewertet, das hat der liebe Kollege Franz-Georg Wenner gemacht, der auch hier im Podcast schon zu Gast war und der da wirklich sehr gut datenseitig ist. Der hat eben ausgewertet, dass die Trefferquote, sprich grüne Performance, Kursgewinne, bei 54% liegt. Und das ist ja so gesehen nur ein Münzwurf. Und man muss das ja dann wieder einordnen, dass Aktienmärkte ja per se steigen. Also diese Grundannahme, die ja logischerweise statistisch erwiesen ist, liegt ja allen Annahmen zugrunde. Das heißt, beziehungsweise die muss man gegen alle statistischen Annahmen sozusagen setzen. Wenn ich jetzt irgendwie eine statistische Begebenheit habe, dann und die sagt, Aktienmärkte steigen zu 50% oder zu 60%, dann kann ich ja sagen, okay, das tut der Markt per se schon. Also dann hat das keine Signifikanz, so würde man, glaube ich, in der Statistik sagen. Das heißt, 54% ist schon ziemlich schlecht und es wird dann nochmal schlechter, wenn man sich die durchschnittliche Performance anschaut. Die liegt nämlich bei -2%. Und das liegt daran, dass die Verlustjahre im Schnitt 14% Abschlag mit sich brachten, während die Gewinnphasen bei rund 8% lagen. Also wir haben im Sommer deutlich stärkere Verluste als Gewinne und das ist dann per se eben negativ. Und wenn du möchtest, kann ich die Verwirrung oder die Komplexität noch ausweiten, indem wir mal in die Monatsperformance schauen. Und das ist, finde ich, wirklich spannend. Ich habe hier eine Datenreihe DAX-Performance beziehungsweise deutsche Aktien-Performance 1965 bis 2025. Also da hat man sozusagen den Vorläufer-Index vom DAX noch mit reingerechnet. Das war ja dann der FAZ-Index. Ne? Die Älteren werden sich erinnern, ich war nicht dabei. Du zum Teil noch? Nee, auch nicht.
Nee.
Wann wird der DAX so 80er, ne? Oder
80er. 87.
Genau. Und da haben wir tatsächlich Januar bis April sehr gute Statistiken. Monatsperformance bis zu 1,5%, alle vier Monate deutlich im Plus. Und dann eben Mai, Juni relativ schwach. Wir haben den Mai bei plus 0,1% und den Juni bei minus 0,1%. Also da sieht man schon, Mai, Juni statistisch sehr dürftig. Dann aber, und das ist jetzt quasi der Brecher der Statistik, der Juli ist einer der besten Monate im DAX. Also wir haben so eine Sommerrallye nochmal. Juli, durchschnittliche Performance 1,5%. Und dann kommt eigentlich für mich das wirklich spannende Muster, was wir auch in den vergangenen Jahren immer wieder gesehen haben, eine Spätsommerschwäche. Und die finde ich wirklich fast noch spannender als Sell in May. Eine Spätsommerschwäche haben wir in Europa, kann man eigentlich die Uhr nachstellen. August und September sind in Europa und auch in den USA statistisch gesehen sehr schwache Börsenmonate. Das war in den vergangenen Jahren auch so. Liegt vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen an der Urlaubssaison, dass man dann Richtung Spätsommer sich nochmal verabschiedet aus dem Markt. In Frankreich ist das übrigens nochmal stärker, der Cacaron extrem schwach im Sommer. Die Franzosen haben ja auch Zentralferien, also da könnte man das wirklich diese Ableitung nehmen, wenn ich an den Strand gehe und dann nehme ich mal ein bisschen Risiko aus den Büchern. Also das sind die schwachen Börsenmonate, nochmal August und September. Das heißt, wenn man so spielen will, tatsächlich über den Sommer ist Defensive angebracht, aber man kann es natürlich nicht so stumpf nehmen. Und wir wissen natürlich auch gerade in Zeiten von Donald Trump und Kursbewegung per Tweet, per Truth Social Post, sind solche Statistiken natürlich schwierig.
Ja, das ist interessant. Also wenn du mir noch mit einer Börsenweisheit um die Ecke kommst, die sich reimt und auf Spätsommerschwäche abzielt, dann hast du was gut bei mir.
Es gibt tatsächlich, ich bin ja auch viel in US-Medien unterwegs, es gibt ein Börsensprichwort, was zwei jüdische Feiertage kombiniert und das heißt Sell Rosh Hashanah bei Yom Kippur. Und das ist das US-Pendant der Amerikaner und das knüpft eben an diese Spätsommerschwäche an tatsächlich. Okay. Also wer das mal vertiefen möchte für die Feinschmecker.
Gut, danke dir. Zum Schluss, mit welchen Produkten könnte man deiner Meinung im aktuellen Umfeld denn gut agieren?
Tatsächlich alles, was so ein bisschen auf seitwärts und absichern spielt. Und da sind tatsächlich Discount-Optionsscheine eine gute Möglichkeit. Auf der Long-Seite natürlich aktienseitig, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe nur eine begrenzte Upside, aber natürlich jetzt auch gerade zum Börsensprichwort auch als Short-Option beziehungsweise als Discount-Put. Und da kommt es wie immer auf die Ausgestaltung an. Und wir finden da auch durchaus Papiere spannend, die im Fachjargon sagt man im Geld liegen. Das heißt, die Basis liegt oberhalb des aktuellen Niveaus. Bei einem Call wäre das Pendant, sie liegt unterhalb des aktuellen Niveaus. Bei einem Put muss sie eben oberhalb des Niveaus liegen, damit man von im Geld spricht. Das heißt, es würde zum jetzigen Kursniveau zu einer Auszahlung kommen. Das ist ganz wichtig. Und bei einem Discount-Put kann man das dann auch eben so gestalten, dass sogar schon das jetzige Niveau zur vollen Auszahlung reicht und das dann eben eine volle Rendite bringt. Und ich habe mal ein Beispiel rausgesucht. Wir liegen ja jetzt beim DAX bei rund 24.300 Punkten zur Zeitpunkt der Aufnahme. Und ich habe mal ein Produkt rausgesucht, was eine Basispreis bei 26.000 hat, sprich rund 1.700 Punkte Puffer und einen Floor oder auch Cap genannt, der eben die maximale Auszahlung bedeutet bei 25.000 Punkten. Das heißt, man hätte sogar noch mal 700 Punkte Luft auf der Oberseite. Ist jetzt nicht die Welt, sind knapp 3%. Aber immerhin, und dieses Papier würde rund 100% Rendite bis Jahresende bringen. Er liegt bei 5,30 Euro im Briefkurs und hat eine maximale Auszahlung von 10 Euro. Also man spielt einen kompletten Seitwärtsplay auf der Shortseite sozusagen, hat sogar noch Puffer und würde 100% Rendite kassieren. Also diese Papiere sind im DAX tatsächlich auf der Shortseite immer sehr spannend. Liegt auch daran, dass der DAX Future als Performance-Index ja auch über die Dividende gepreist wird und man daher schon eine immanente Kurssteigerung sozusagen im Future annimmt. Deswegen diese Short-Papiere auf den DAX immer sehr spannend. Risiko liegt natürlich auf der Hand. Wenn die Märkte weiter anziehen, dann hat man hier eben Verluste, Totalverlustrisiko, auch wenn man am Laufzeitende, es gibt keine Barriere während der Laufzeit, oberhalb von 26.000 Punkten läge.
Super erklärt, Nicolas. Dankeschön. Finde ich toll. Ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung zur spätsommerlichen Börsenweisheit.
Sehr gerne.
Und zum Produkt. Ich danke dir an dieser Stelle und schön, dass du dieses Mal mit dabei warst.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
Inside GetEx.
So, Inside GetEx. Die BSW-Umfrage ist noch draußen. Bitte stimmt ab auf getex.de. Und zur aktuellen Frage: Kennen und nutzen Sie die standardisierten Basisinformationsblätter, PIPs oder auch KITS genannt, beziehungsweise nutzt ihr sie beim Kauf eurer Finanzprodukte? Ja, nein, vielleicht, manchmal kenne ich gar nicht und sind mir gar nicht bekannt. Ich finde die Frage super. Es wird ein Spiegel der Anlegerschaft sein. Also ich bin ganz gespannt in der nächsten Episode, wie eure Wahl hier ausgefallen ist. Ich werde natürlich darüber berichten. Was gibt es sonst noch? Am 12.05. nächste Woche findet der Dadat Partnertag für Vermögensverwalter statt. Dort wird mein Kollege Werner Lang alles rund zum Börsenhandel auf GetEx ohne Ordergebühren berichten, Börsenweisheiten, Tipps bei der Orderaufgabe mitgeben. Dann haben wir in der Woche ja den 14.05. dann ist Himmelstag, es ist Handelstag, also wem langweilig ist, wer Opportunitäten sieht, wir sind bereits für eure Orders. Ihr könnt also am 14.05. handeln. Dann haben wir am 21.05. das Branchentreffen in Berlin vom Zertifikateberater. 24.05. ist wiederum eure Deadline zur Stimmabgabe der Zertifikate Awards Austria. Hier könnt ihr auch auf getex.de direkt abstimmen oder auf Zertifikateforum.at. Der Sieger fürs beste Produkt, der beste Emittent, wird dann auf der Gala am 11.06. in Wien bekannt gegeben. Und dann haben wir noch einen Feiertag, der 25.05. ist Pfingstmontag. Und auch an dem Tag sind unsere Handelssysteme für euch scharf geschaltet. Das war's mit unseren Meldungen von euch.
Wünscht dir was, dann kriegst du das.
Das war die zweite Episode, Video-Podcast-Episode Börse aufs Ohr. Welche Themen sind für euch noch so spannend? Was beschäftigt euch? Bitte schreibt es mir. Vor allen Dingen bin ich an eurem Feedback über das zum Videoformat interessiert. Was gibt's zu verbessern? Was habt ihr noch für Tipps? Schreibt mir gerne oder lasst mir eure Kommentare da. Natürlich freue ich mich auch über Likes. Also ganz herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören. Börse aufs Ohr, 31. Episode neigt sich dem Ende. Wir hören uns wieder am Donnerstag, den 21. Mai mit Frank Weingartz zum ZFA-Jubiläum. Bis dahin wünsche ich euch Happy Trading, passt auf euer Depot auf und Servus, Arrivederci und bis bald, euer Lars.
Risiken und Nebenwirkungen.
Und wie versprochen kommt jetzt noch der turboschnelle Disclaimer als Schmankerl zum Schluss. Denn die Inhalte des Podcasts stellen kein öffentliches Angebot der Bayerischen Börse oder GetEx Exchange dar. Die im Podcast enthaltenen Inhalte dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Die Börse übernimmt keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Die Börse erbringt hierdurch keine Finanzdienstleistungen, insbesondere keine Anlageberatung, keine Anlagevermittlung oder sonstige Empfehlungen im Sinne des WPHGs. Der Podcast enthält insbesondere keinen Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Nachbildung einer Anlagestrategie, Klammer auf, die wir heute besprochen haben, Klammer zu. Die Börse behält sich das Recht vor, den Umfang der Nutzung des Podcasts jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu beschränken oder den Service einzustellen. Genug der Formalitäten, das war's für heute. Chapeau mit O, Servus und macht's gut. Bam!
GetEx Exchange. So schnell, so günstig, so Börse.